Ihr könnt natürlich immer mit euren Sorgen und Problemen zu mir kommen.
Du hörst P11, Praxis einfach leichter führen. Von Passmedia Praxismarketing. Freue dich auf neue Impulse mit Michaela Prinz von Dentastico und Klaus Schenkmann von Passmedia. Oder wie wir sie kennen, Ela und Klausi. Mit Herz, Erfahrung und klaren Worten für dich und deine Praxis. Und für alle, die einfach leichter führen möchten. Viel Spaß beim Hören.
Immer wieder sonntags. Moin Ela.
Moin Klaus.
Herzlich willkommen zu P11 Praxis einfach leichter führen. Schön, dass ihr wieder dabei seid bei einer Episode, Ela, die wir eigentlich vergangene Woche angefangen haben und die wir heute zumindest inhaltlich irgendwo mindestens ein bisschen weiterführen.
Genau, die müssen wir noch ein bisschen verorten.
Die müssen wir noch ein bisschen verorten, denn wir haben letzten Sonntag über das strategische Prinzip der Habsburger gesprochen, lieber Allianzen zu bilden, statt sich zu hauen oder lieber zu heiraten, als Kriege zu führen. So hieß es, glaube ich, bei denen, wenn man diesen lateinischen Satz, den wir heute nicht mehr wiederholen müssen, frei übersetzt. Erzähl doch nochmal ganz kurz für alle, die die letzte Episode nur 8-mal und nicht 12-mal gehört haben.
Okay.
Worum ging es da?
Es ging, wie du schon gesagt hast, um das Habsburger Prinzip, nämlich klug zu heiraten und sich dadurch Vorteile zu sichern. Man spart sich die Verluste, die Kriege bringen, finanzielle und menschliche Verluste. Und stattdessen hat man an strategischen Punkten Frauen verheiratet. Ein glückliches Austria heiratet. Darüber sind wir auf das Prinzip gekommen, strategische Allianzen in Praxen zu schmieden. Nicht nur in Praxen, überhaupt im Umfeld mit Teambuilding und Teamführung. Und darüber sind wir darauf gekommen, ob es Sinn macht, mit diesen Allianzen sich einzulullen oder ob es auch Sinn macht, doch ab und an mal so einen kleinen
Zuckerwattenfalle haben wir das, glaube ich, genannt.
Zuckerwattenfalle. Und ob es ab und an vielleicht doch mal Sinn macht, sich gegenseitig ein bisschen zu pieken, damit es wieder vorangeht.
Ja, und falls ihr letzte Woche aus irgendeinem Grund nicht zugehört habt, dann wisst ihr auch nicht, dass wir diese beiden Episoden wirklich, wirklich zusammen aufnehmen. Wir sitzen nebeneinander in Hannover bei Dentastico. Hoffen, euch geht's gut, da wo ihr jetzt uns zuhört. Und vielleicht ist es ja tatsächlich der Sonntag. Ja, und über diese Geschichte, Ela, sind wir drauf gekommen. Lass uns doch mal überlegen, was ist denn dann quasi die Konsequenz daraus, wenn wir sagen, ja, Harmonie ist toll, aber natürlich darf die nicht zu harmonisch sein. Und wie sieht es denn aus, wenn man sich jetzt um ein Team kümmert, das unterschiedlich ist, das divers ist, wo verschiedene Menschen sich treffen, weil wir glauben ja, so haben wir ja auch letztendlich recherchiert, es gibt immer noch viele Zahnärztinnen, Zahnärzte, die bewusst, vielleicht auch unbewusst, sich um Menschen kümmern, die ihnen eher ähnlich sind. Du hast es eben schon gesagt, das heißt, das Team wirkt nach außen harmonisch, aber Stagnation ist die große Gefahr. Ne? Und so eine Klonkultur, also ich hole mir nur, wäre furchtbar, ich stelle mir vor, ich hätte in meinem Team irgendwie 6 Klausis. Ach du meine Güte. Nein, eine Klonkultur ist ein Risiko. Und wir wollen heute mal darüber sprechen, wie sieht es denn aus, wenn man sagt, nein, ich möchte mich all dem öffnen, was auch so eine Welt bietet, weil wir müssen uns ja auch vor Augen halten, Ela, der Arbeitsmarkt, über den wir sprechen, der hat ja eine gewisse Problematik, nämlich, dass es nicht genug gibt.
So ist es, egal.
Und wenn ich jetzt auch noch Menschen ausschließe, warum auch immer, oder sage, ne, aber ich habe so eine ganz konkrete Vorstellung von Menschen, die ich haben will, das macht es ja nicht einfacher.
Nee, auf gar keinen Fall. Also egal, wo du gerade hinguckst, überall suchen wir Leute. Wir suchen Fachkräfte, wir suchen Menschen, die einspringen. Es gibt ganz viele Quereinsteigermodelle mittlerweile für die unterschiedlichsten Berufszweige, was ja auch eigentlich eine ganz schöne Geschichte ist. Aber insgesamt musst du halt als Führender, als jemand, der fürs Teambuilding verantwortlich ist, aufpassen, in welche Richtung du dich orientierst. Wie du das eben schon ziemlich lustig gesagt hast mit dem Klon oder dem Mini-Me. Das ist immer so eine Sache, ne? Weil das ist ja auch nur eine vordergründige Geschichte. Wenn ich mir als Führender nur so Leute reinholen würde, wie ich selber bin, habe ich auch ein Konkurrenzproblem irgendwann, eventuell in bestimmten Ebenen, das könnte sein. Manche denken, sie holen sich Minimis rein, aber eigentlich holen sie sich Leute, die nur das bedienen, von dem man selber denkt, dass man das gerne möchte. Also Leute, die dir halt nach dem Mund reden zum Beispiel oder die sich alles weich anfühlen lassen, macht auch nicht immer Sinn. Ne? Manchmal ist der Counterpart der bessere Part und tatsächlich hat das natürlich signifikante Auswirkungen auf die Performance.
Lass uns vor allem eins jetzt mal vorweg klären, weil natürlich, klar, in dem Moment, wenn in der heutigen Zeit Begriffe fallen wie Diversity, Inclusion, dann hat jeder sofort irgendwie schon so ein Bias im Kopf, Vorurteile etc. Wir werden die Begriffe heute nicht großartig definieren. Sie werden immer mal wieder fallen. Wir werden sie aber einordnen und zuordnen, um zu erklären, wie wir das Ganze letztendlich meinen. Sie synonym zu verwenden, ist falsch, ne? Weil Vielfalt und Inklusion hat viel miteinander zu tun, aber ist nicht das Gleiche.
Nee, ist auf gar keinen Fall das Gleiche. Also Inklusion ist im Prinzip das Fachwort für Teilhabe. Jeder Mensch hat ein Anrecht darauf, egal wo er herkommt, welche Religion er hat oder welches Geschlecht er hat. Jeder Mensch hat einen Anspruch auf Inklusion und nicht nur den Anspruch, auch ein Bedürfnis danach. Nun, das ist ja was ganz anderes.
Und auch welche geistigen, körperlichen Fähigkeiten er letztendlich hat.
Genau.
Also bisher auch die Integration von Menschen mit Handicap etc. durchaus ein wichtiges Ziel in jeder Gesellschaft.
Genau.
Unabhängig davon, ob wir auf den Arbeitsmarkt blicken. Ne?
Exakt. Komplett unabhängig davon ist es ein Bedürfnis und ein Anrecht eines jeden Menschen.
Und auch wenn jeder, der uns kennt, weiß, wie wir ticken, welche Haltung wir haben. Wenn wir heute über Diversität reden, dann geht es ja nicht um Gutmensch-Themen oder wie auch immer, sondern letztendlich um eine klare Vorgabe zu sagen, das gehört heute als Strategie einfach dazu. Wenn du ein cooles Team haben willst und wenn du auf dem Arbeitsmarkt letztendlich auch keine Hürden vor dir stehen haben möchtest. Korrekt?
So sieht's aus. Ja. Also ich verwende diese Begriffe komplett unpolitisch. Also in ihrer ursprünglichen Begrifflichkeit, Variation, Verschiedenheit, Unterschiedlichkeit und eben für Inklusion, Teilhabe, Mitbestimmung, Zusammensein. Und so sehe ich diese Begriffe und so verwende ich sie auch in meinem Kontext. Also politisch nicht aufgeladen.
Ja, was relativ schwer ist. Also irgendwo, es schwingt immer mit, gar keine Frage. Und ihr dürft auch jegliche Form von Gedanken dabei in eurem Kopf haben. Auch diese Freiheit, die sollte sich jeder bewahren, gar keine Frage. Warum ist aus deiner Sicht, meine Liebe, das Thema so zu handeln und zu denken, so wie wir das heute beschreiben, also kein nice to have, sondern ja, okay, machen wir natürlich, nee, sondern wirklich eine Strategie, eine wirtschaftliche Notwendigkeit?
Für mich sind die Inhalte dieser Begriffe, die den Begriffen zugrunde liegen, also Diversität und Inklusion, sind für mich heutzutage das Maß der Dinge, um eine Gesellschaft im Großen, aber auch im Kleinen zu führen, zu füllen mit Inhalten, mit Menschen, die gut miteinander kommunizieren können. Das ist nicht nur gesamtgesellschaftlich so oder politisch so, sondern das ist auch in deinem kleinen Team um dich herum so. Wir brauchen den regelmäßigen Austausch mit Menschen, die anders denken als wir, die andere Erfahrungen gemacht haben als wir, die von ganz anderen Standpunkten her auf Dinge schauen als wir. Das ist ja auch in Diversität drin. Wenn ich das nicht habe, wohne ich irgendwann in meinem Elfenbeinturm und bin überhaupt nicht mehr in der Lage, auch nur ansatzweise Entscheidungen zu treffen, die auf einer faktenorientierenden Basis beruhen, die mehr als nur meine persönliche Sichtweise inkludiert. Und das ist ja total fatal, also auch in der Zahnmedizin. Stell mal vor, du bist einfach nur ein Zahnmediziner auf dem Land oder in der Stadt, ist mir völlig egal. Du hast dein eigenes Team und du regelst Dinge nur auf Basis deiner eigenen Einstellung und dem, was du dir selber so ausdenkst, ohne jeglichen Input von außen, ist doch unvorstellbar.
Ja, aber eins können wir ja auch definitiv nicht wegwischen. Mit Vorurteilen haben wir dabei immer zu kämpfen.
Immer.
Begegnen dir da konkrete Dinge? Du bist viel in Praxen unterwegs, du führst viele Gespräche, du berätst Praxen nicht nur im Bereich der Abrechnung, sondern auch im Bereich der Praxisorganisation, Führung etc. Welche Vorurteile begegnen dir da, wenn du mit Zahnärzten, Zahnärztinnen über das Team, über potenzielles Personal sprichst? Und teilweise würde ich sagen, sind das sicherlich auch oft unbewusste Dinge, die da im Kopf sind.
Ja, sehr, sehr viele unbewusste Dinge. Ich treffe eigentlich täglich auf drei große Vorurteilsblöcke. Ein Vorurteilsblock ist immer die Geschichte, was Frauen und Arbeit mit Frauen angeht, tatsächlich nach wie vor so. Also Frauen werden häufig bei der Jobsuche so ein bisschen kategorisiert in Vor- oder Nach-Muttersein. Ne? Also vor oder nach der Teilzeitphase oder wie oft sind die krank und so weiter. Es wird immer vorausgesetzt, dass Frauen weniger leisten, quantitativ, als Männer das tun.
Ist das immer noch so?
Das ist immer noch
so. Die Nummer hätten wir hinter uns.
Nee, haben wir leider nicht. Wir sind gerade in der Rückwärtsrolle begriffen, also strukturelle Diskriminierung, was Frauen angeht. Gender Gap, Gender Pay Gap, Gender Health Gap, das sind gerade hochaktuelle Themen, sind im Moment wirklich wieder sehr brisant. Es gibt immer mehr Männer, die Feminismus als Angriff wahrnehmen. Also es ist gerade ein bisschen schwierig, ist aber Thema für ungefähr 15 andere Folgen. Aber das ist ein großer Vorurteilsblock, der mir häufig über den Weg läuft. Der zweite Vorurteilsblock ist der gegenüber ausländischen Mitmenschen oder Menschen mit Migrationshintergrund. Egal, auf welcher Ebene, sprachlich, religiös, wie auch immer. Das ist ein riesen Vorurteilsblock. Und der dritte Vorurteilsblock, den wir haben, ist, dass die junge Generation komplett in einen Sack gestopft wird und als absolut nicht verwertbar eingestuft wird, bis auf wenige Ausnahmen, die dann irgendwie besonders gehypt werden. Das sind so die drei Dinge, mit denen ich am häufigsten zu tun habe.
Also sicherlich Vorurteile und auch Erfahrungen. Also ich sage, nicht jedes Vorurteil ist ja ein falsches, aber man muss sich halt fragen, wo kommt es letztendlich her? Ja, denn manches hat ja auch mit Erfahrung zu tun. Also ich spreche jetzt vor allem so den letzten Punkt an, ne? Aber sind das Erfahrungen, die Menschen in einer Zeit gemacht haben, in der man sowas anders betrachtet, beurteilt hat als heute? Weil du hast auch eben gesagt, wir sind wieder in so einer Rückwärtsbewegung. Also das heißt ja, es war in Teilen auch mal anders. Und wir wissen ja auch, es gibt natürlich auch Richtungen, in denen solche Sachen nicht mehr da sind. Also gerade Gender Pay Gap gibt es teilweise Industriezweige, wo das überhaupt nicht mehr der Fall ist. Hast du das jetzt konkret auf die Zahnarztpraxen bezogen? Oder eher so auf deine Wahrnehmung in der Gesellschaft schlechthin?
Sowohl als auch.
Auch beides.
Also ich wäre sehr gespannt auf die Branche oder die Firmen, wo es keinen Gender Pay Gap mehr gibt. Also ich kenne keine. Es gibt da Studien dazu. In Europa ist das Land, was die geringste Gender Pay Gap hat, tatsächlich Island. Die haben 96% Egalität erreicht. Danach kommt gleich Finnland. Deutschland liegt irgendwo auf Platz 6 oder Platz 7, aber du siehst, da ist wirklich noch richtig viel zu tun. Also wir haben diese Pay Gap, die gibt's einfach. Und in unserem Bereich ist sie besonders drastisch, weil wir Frauen sind, häufig in Teilzeit arbeiten und Frauen arbeiten überwiegend, so quantitativ gesehen, viel in Care-Berufen, weil das ja angeblich unserem Naturell entspricht. Diese Berufe sind sehr anstrengend, sehr auslaugend, auch psychisch und überdurchschnittlich schlecht bezahlt. Stell dir mal vor, diese ganzen Jobs in Krankenhäusern, in Pflegeeinrichtungen, Kitas und sonst so würden von Männern gemacht, gäbe es ganz andere Bedingungen. Da kannst du mal für wetten. Und diese Geschichte macht Frauen strukturell abhängig. Also wenn du heutzutage, also es ist immer so ein Worst-Case-Szenario, was ich häufig gegenüber jungen Kolleginnen kreiere, um einfach mal der Bad Cop zu sein. Ne? Ich sage mal, pass auf. Du bist jetzt Ende 20, Anfang 30, mach den nächsten Schritt, bilde dich fort. Stell dir vor, du gehst jetzt einfach in die Familienplanung mit deinem geliebten Partner. Du gehst jetzt raus aus dem Job, du kriegst ein, zwei Kinder in den nächsten 6 Jahren, hast die entsprechende Elternzeit dabei, stehst im Arbeitsmarkt vielleicht nicht mehr oder nicht uneingeschränkt zur Verfügung. Und in unserem Land wird das halt schlecht gelöst. Du kommst dann wieder an den Arbeitsmarkt, hast tatsächlich hauptsächlich damit Teilzeit zu tun. Hast viele Erschwernisse, was Kinderbetreuung angeht, nicht zu sprechen von der Mental Load, die wir auch noch haben. Und dann geht deine Liebe auseinander, wie es jede zweite Ehe tut. Und du bist mit Mitte 30 alleinerziehend da und lebst von einem Teilzeit-Billiglohnjob. Das ist einfach natürlich sehr rabenschwarz jetzt ausgedacht, aber nicht selten. Guck ins Bürgergeld, wie viele Bürgergeldempfängerinnen Frauen sind. Also wir haben das, ne? Und da haben wir das nicht zu verurteilen, ne? Bürgergeldempfänger. Aber wir reden ja heute hauptsächlich über Diversität und Inklusion. Diese Frauen wieder zu inkludieren in den Arbeitsmarkt und in das normale Leben, was man hat, indem man sich nicht an drei Stellen zerreißen muss als Frau, wäre ja schon sehr wünschenswert.
Ich gucke auf jeden Fall mal, was ich da so im Hinterkopf hatte. Irgendwas schwebte mir davor. Wir hatten es jetzt, weil das nicht unser Kernthema war, für die Episode heute gar nicht recherchiert. Das werde ich gerne mal nachholen.
Ja.
Und schauen mal, ob ich da ein paar Studien finde. Können uns ja mal die aktuelle Gehaltsstudie aus der Dentalwelt angucken. Da gibt es ja auch eine. Mal gucken, was da drin steht, packe ich euch dann auf jeden Fall in die Shownotes. Apropos Studie, eine Studie haben wir gefunden. Und die fand ich ganz spannend, denn da ging es um unsere Frage, die wir ja auch heute klären wollen, inwiefern denn letztendlich unterschiedliche kulturelle Hintergründe oder auch Perspektiven in einem Team zu besseren Lösungen führen, also inwieweit dann diverse Teams mit unterschiedlichsten Menschen letztendlich das, ich will nicht sagen bessere, aber vielleicht am Ende erfolgreichere Team ist, das Team, was Probleme anders löst, weil verschiedene Lösungsansätze möglich sind. Ich meine, wenn wir alle gleich ticken, alle gleich denken, dann haben wir sehr wahrscheinlich für alle die gleiche Lösung. Da müssen wir Schraube reindrehen, dann nehmen wir den Kreuzschraubenschlüssel. Schade, ist aber eine Torx-Schraube. Egal, du weißt...
Lausiger Handwerker.
Ja, eben nicht. Nee, lass mal.
Imbus. Ich stand Imbus.
Ja. Dann hol lieber Bob den Baumeister. Alles so besser. Aber wir haben eine Studie gefunden, die finde ich ganz spannend, aus dem Hause McKinsey. Ja, ich will fast sagen, woher denn sonst? Die machen ja nun mal viele solcher Studien. Und da ging es um dieses Thema Diversity Wins. Und das sind einfach klare Zahlen. Ja, Also Beispiel, Unternehmen mit einer hohen Gender-Diversität haben eine um 25% und damit signifikant größere Wahrscheinlichkeit, überdurchschnittlich profitabel zu sein. Ein Wert, der sich klar gesteigert hat in den letzten 10 Jahren. Und dann fand ich auch spannend, wenn du über ethnische Diversität sprichst, hier haben sie aber, glaube ich, das waren ja Unternehmen, 1000 Unternehmen in 15 Ländern haben sie befragt, und da ging es um das Thema Internationalität des Vorstands, also auf Entscheiderebene. Da liegt dieser Wert der Profitabilität sogar bei 36%. Also letztendlich Förderung von Inklusion und Diversität ist ein strategisches Ziel für bessere Wirtschaftlichkeit.
Auf jeden Fall. Also insbesondere.
Warum ist das so? Was glaubst du?
Also es gibt ja einen ganz interessanten Faktor. Wir haben ja nach wie vor in Deutschland super, super wenig Frauen in Vorständen von DAX-Konzernen oder auch von anderen Firmen. Es ist ein bisschen besser geworden, aber kaum. Wir haben auch in der Politik, in der Breite, auch nicht genug Frauen, die mit Meinung da beitragen oder so zutragen könnten, beitragen könnten, dass es in Abstimmung auch mal kippt. Aber was super interessant ist, dass wenn Unternehmen in Krisen geraten, überproportional häufig auf einmal Frauen an der Spitze stehen. Wenn man sich zum Beispiel im Moment die Deutsche Bahn anguckt, wird gerade seit jüngstem von einer Frau geführt. Darüber gibt es tatsächlich auch Studien und Nachweise. Das heißt irgendwie Glass Gap, glaube ich, dass Frauen dann auf einmal in Krisensituationen dazugezogen werden. Ich persönlich bin absolut der Meinung, dass zumindest in der Gender-Diversität, also wenn du quotierst oder auch nicht, aber wenn du auf alle Fälle viele Frauen dabei hast und auch Frauen an den Tisch holst und sie zu Entscheidern machst, hast du eine ganz andere Sichtweise nochmal auf mögliche Dinge. Frauen sind häufig in der Entwicklung von Ideen oder von Plänen nachhaltiger und auf längere Sicht unterwegs als Männer. Und diese beiden Dinge zusammenzubringen, kann ja für ein Unternehmen eine Win-Win-Situation sein. Ähnlich ist es mit ethnischer Diversität. Und da haben wir ein super, super Beispiel in den Zahnarztpraxen. Es gibt total viele Zahnarztpraxen, die sehr viele Menschen unterschiedlicher Ethnien beschäftigen. Das ist einfach mittlerweile ja schon fast dem Markt immanent. Wir haben sehr viele tolle junge Frauen, die in der Ausbildung sind, die aus anderen Ländern kommen. Sehr viele aus dem südosteuropäischen Bereich. Wir haben ganz viel aus Bosnien, Albanien, Kroatien. Wir haben ganz viele mitarbeitende, neue, auch auszubildende junge Frauen aus dem syrischen, arabischen Bereich. Kann für deine Praxis eine super Bereicherung sein, nämlich dann, wenn du auch Patienten hast, die aus der Region kommen. Und in jeder Praxis locker 25%, wenn ich mal einfach eine Zahl in den Raum kegeln darf. Und du hast dann Gesprächsvorteile. Also ich habe in einer Praxis eine... Also
du schaffst mehr Kulturverständnis für andere Kulturen und deine Patienten sind ja auch divers in dem Sinne.
Ja, absolut. Also weißt du, wenn ich eine Kollegin an der Rezeption habe, die vielleicht einen syrischen Hintergrund hat und wir ärgern uns über einen, der nicht bezahlt, dann sage ich der Kollegin aus Syrien, kannst du dir mal bitte kurz Kiel holen?
Gefällt dir, was du bis hierher gehört hast? Dann abonniere jetzt P11 und bleib dran an Impulsen, Klarheiten und leichter Führung. Viel Spaß weiterhin.
Und dann ist das eine ganz andere Geschichte, als wenn ich das mache.
Ne? Sie versteht das Wort Kiel holen oder hat sie das dann lang genug und breit erklärt?
Ich habe das dann lang genug und breit erklärt. Also tatsächlich sind die jungen Frauen aus der Region tolle Kolleginnen, also überdurchschnittlich häufig tolle Kolleginnen mit einem hohen Pflichtbewusstsein und einem großen Bedürfnis, die Chance, die sie bekommen haben, wahrzunehmen. Das ist etwas, was ich sehr, sehr, sehr positiv wertschätze. Und insgesamt ist der Blick über den Tellerrand einfach sinnvoll.
Wenn wir jetzt klar festhalten, also Studien belegen das, Erfahrungen belegen das auch. Jetzt habe ich immer mal eine Frage an dich ganz konkret. Wir haben, glaube ich, in unserer zweiten PL-Folge über das Thema Frauen als Führungskräfte gesprochen und da auch sehr viel über dich und dein Unternehmen. Also genderdivers seid ihr ja nicht.
Nö.
Ihr habt ja keinen einzigen Typ dabei.
Genau. Nein, das stimmt nicht ganz. Also wir haben einen Zahntechniker als Minijobber dabei. Das ist so unser Satellit, der kreist in unserem Orbit ganz tapfer. Ansonsten sind wir nicht besonders genderdivers. Das hat aber bei uns einen anderen Grund. Den hatten wir ja damals in der Folge entsprechend beleuchtet und tatsächlich ist es so, bevor du eine Verbesserung erreichst, musst du manchmal einen Rückschritt machen und in eine Konsolidierung gehen. Und wir sind ja nun sehr, sehr woke, um das nächste Wort zu benutzen, was im Moment sehr negativ instrumentalisiert wird. Wir sind ja sehr achtsam, sehr wachsam, was unsere Position als Frauen in der Gesellschaft angeht, in meiner Firma. Und damit du einen Schonraum hast, in dem du deine Strategien entwickeln kannst, ist der bei uns nicht genderdivers.
Also quasi erstmal so emotional und von der psychologischen Sicherheit auf Null gefahren, wieder runtergefahren, schön resettet. Genau. Dann frage ich aber gerne mal, jetzt habt ihr aber den jungen Mann mit dabei. Was hat der für einen Einfluss dann in der Zeit gewonnen? Also im Sinne von, spürst du Veränderungen in Problemlösungen, im Umgang miteinander? Oder ist da sein Anteil am Gesamtkomplex Dentastico noch zu gering?
Der ist nicht messbar.
Okay, gut.
Also ganz viel
Liebe. Für ihn auch, okay.
Ganz viel Liebe raus an Thorsten.
Thorsten, Grüße gehen raus, auch von meiner Seite.
Thorsten berät auch die Labore, für die wir arbeiten. Und er ist unsere Schnittstelle in die Zahntechnik. Und wenn wir irgendwas nicht wissen, wie sieht das aus, was könnte das sein, dann schickt er uns Fotos und wir sind da auf einer ganz tollen fachlichen Ebene unterwegs.
Obwohl das ja ein schönes Beispiel ist für das, worüber wir eigentlich heute reden. Ja. Er hat eine ganz bestimmte Qualifikation, er hat eine klare Expertise, die ihr nicht habt.
Genau.
Und das ist eigentlich der Erfolgsmotor von Inklusion, Diversität, Menschen zu finden, die unterschiedliche Dinge können.
Ganz genau.
Und ich glaube, darauf wird auch die Studie von McKinsey so ein bisschen hinweisen, dass es wichtig ist, aus unterschiedlichsten Kulturen, aus unterschiedlichsten Erfahrungen auch Menschen zusammenzubringen, weil man dann besser an einem Problem arbeiten kann. So Unternehmen wie, was fällt mir ein, Google, ja? Da arbeiten Menschen, ich weiß nicht, aus 740.000 verschiedenen Ländern. Das hat ja sehr wahrscheinlich auch damit zu tun, dass sie sagen, so, wir wollen unterschiedliche Herangehensweisen, unterschiedliche Denkweisen, weil ja auch Menschen in ihren Kulturen anders entwickelt werden. Von der Erziehung her, von der Art, Probleme zu lösen, von der Art, mit Menschen umzugehen. Ich glaube, das ist so der größte Punkt, den man anbringen muss, um zu sagen, nutzt doch bitte diese Chance, die euch diese globale Welt da bietet.
Ja, also auf jeden Fall. Und wenn du in einer Praxis arbeitest und hast viele Kolleginnen im Bereich der Diversität aus unterschiedlichen Nationen oder unterschiedlicher Herkunft, umso besser ist es, und da sind wir bei meinem Lieblingsthema angekommen, wenn du ein ordentliches QM mit Leitplanken hast, weil das gilt ja immer, egal von welcher Insel du kommst auf dieser Welt. Ne? Du betrittst quasi einen eigenen Kosmos, nämlich die Praxis XY. Du machst einen Vertrag mit dem Inhaber, der Inhaberin dort und bist dann Teil des Teams. Und dann sollten für alle dort dann die gleichen Regelungen gelten. Und dann haben wir aber auch einen gemeinsamen Strang, der uns wirklich vereint. Und dann ist es umso einfacher, auch die Unterschiedlichkeiten zu akzeptieren.
Das war schon mal ein schöner Lösungsansatz, weil das wäre jetzt so, wäre nicht konjunktiv.
Es ist.
Stopp, das ist jetzt meine nächste Frage. Viele hören jetzt zu und sagen, ja, verstehe ich. Finde ich gut, möchte ich auch. Aber ich glaube schon, dass sie dann auch Ängste haben und auch Vorurteile, die wir ja alle brauchen, um Himmels Willen. Das ist immer, Vorurteil ist oft auch immer so ein negativ konnotierter Begriff, das ist ja totaler Blödsinn. Vorurteile sind ja auch wichtig, vor allem, wenn wir sie dann am Ende prüfen. Ne? Das ist ja immer.
Nur dann.
Nur dann, ne? So, sie ungeprüft einfach weiterzuführen, ist doof, aber Haken dran. So, die sagen aber jetzt, okay, ich möchte das gerne tun, aber ich habe Angst. Ich traue mich noch nicht. Was kommt da auf mich zu? Da ist ja im Grunde genommen sowas wie ein QM schon mal ein guter Schritt, weil das Dinge regelt, an die sich jeder halten kann.
Genau.
Was kann man noch tun? Also wie nimmst du jemandem, der zu dir kommt, ich hatte ja schon mehrfach gesagt, du berätst ja auch gerne Praxisinhaberinnen, Praxisinhaber, die kommen mit allen möglichen Themen, Fragen und Problemen zu dir, nicht nur der Abrechnung. Was sagst du denen, wenn sie vor dir stehen und sagen, ja, ich möchte das. Also ich habe Lust, Menschen einzustellen, Unterschiede, aber ich weiß nicht, ob ich das handeln kann. Ich weiß nicht, ob ich damit klarkomme, was ja durchaus ein absolut menschlicher Zug ist.
Also wie gesagt, es gibt unterschiedliche Herangehensweisen. Es gibt auch unterschiedliche Arten von Inklusion und Diversität. Je nachdem, wie sehr sich jemand diesem Thema widmet und wie sehr er auch dafür brennt, Verbesserungen für Menschen zu erzielen, gibt es da unterschiedliche Wege. Der erste Weg ist natürlich immer, ich habe meine Praxis sortiert. Meine Praxis ist sortiert von innen und von außen. Ich habe einen festen Wertekanon, ich habe ein Leitbild und Verhaltensregeln und ich habe zumindest für die mittelbaren Dinge im Teamzusammenhang habe ich Spielregeln aufgestellt. Und nach diesen Spielregeln wird jemand Neues integriert. Völlig egal, ob der jetzt aus Syrien, Bosnien-Herzegowina oder aus Gambia kommt. Vollkommen egal. Es gelten in meinem kleinen Mikrokosmos die gleichen Regeln. Wenn du jetzt noch weiter gehst und sagst, du möchtest auch inklusiv tätig sein, du möchtest gucken, dass du einem Menschen mit einer Behinderung eine Chance gibst oder so, da kann ich auch immer nur wieder auf externe Beratungsstellen hinweisen. Es gibt kirchliche Beratungsstellen, es gibt welche in der Gemeinde, in den Städten, es gibt Inklusionsbeauftragte, es gibt Behindertenwerkstätten. Es gibt so viele tolle Menschen im sozialen Bereich, die sich damit beschäftigen. Und wenn man das möchte, ist das eine Sache, die man gut umsetzen kann. Man muss bereit sein, bestimmte, ja, wie soll ich sagen, Einbußen ist nicht das richtige Wort, bestimmte Boundaries, Erschwernisse hinzunehmen.
Ein paar Hürden sind schon da, aber dann, wenn man nicht bereit ist, die zu gehen, darf man sich solchen Themen ja auch nicht stellen. Man muss nur Menschen finden, die einem vielleicht gut drüber helfen.
Ganz genau. Und wenn du dann als Team solche Hürden gemeinsam meisterst, gibt es kaum einen besseren Klebstoff als sowas. Na, also wenn du ein Team hast, was stolz darauf ist, was es leistet, was es darstellt und welche Werte es vermittelt, da hast du doch das Sechser im Lotto.
Wann holt man das Team zu solchen Fragen ab? Also nehmen wir mal an, wir haben jetzt mal wirklich so ein ganz doofes Beispiel. Du hast also eine klassisch gewachsene Zahnarztpraxis, das ist ein Zahnarzt, drei Mitarbeiterinnen, die kommen alle aus der gleichen Stadt, die arbeiten schon lange zusammen und auf einmal sagen sie aber, Leute, ich habe da eine andere Idee, ich habe hier ein paar Bewerbungen und ich finde das toll, ich möchte Menschen aus anderen Kulturen in der Praxis haben. Dein Beispiel, ich möchte jemanden einstellen mit einem Handicap, das kannst du ja nicht gegen den Widerstand eines Teams machen. Nee. Also das fliegt dir um die Ohren. Holst du die direkt mit ab? Wie würdest du da vorgehen? Sprichst du da einzeln mit den Menschen oder kennt man die vielleicht so gut, dass man einfach weiß, wie da jeder letztendlich drauf ist? Und wo sagst du dann aber auch, ja, verstehe eure Haltung dazu, aber ich mache das jetzt, ich kann da nicht auf alles Rücksicht nehmen. Ne? Also da wären wir bei dem Thema dauerhafte Harmonie und wir haben keine Neinsager mehr oder in dem Fall keine Ja-Sager.
Ich handle sowas immer so, dass ich vorab das einmal komplett durchrecherchiere. Ne? Also ich entwickle ein komplettes Szenario, wie kann ich das durchziehen und was könnte das Schlimmste sein, was passiert und welche Hilfen brauche ich und was kostet mich das? Die vier Punkte frühstücke ich vorher mal ab. Daraus mache ich mir ein kleines Konzept. Und das stelle ich dann vor. Aber auch nicht, ohne mir vorher Gedanken darüber gemacht zu haben, wie reagiere ich denn auf Ablehnung oder wie gehe ich jetzt mit Gleichgültigkeit um, weil das finde ich fast noch schlimmer. Mhm. Ne? Und von daher, wenn ich mich da vorher selbst gebrieft habe, mich mir vielleicht auch helfen lassen durch Beratung oder so, kann ich das gut vertreten. Dann kann ich sagen, wisst ihr was, Mädels, ich hätte da eine Idee, was würde denn davon halten, wenn wir das und das machen? Da könnte das und das dann passieren. Das könnten die Früchte sein, die wir ernten und das könnten die Körner sein, die wir auf dem Weg dahin lassen. Ist es euch das wert oder nicht? Wenn ich es so mache, habe ich meinen Mitarbeitenden die volle Info gegeben. Ich habe ihnen auch eine Sicherheit gegeben, eine Absicherung nach unten. Und gleichzeitig habe ich ihnen was gegeben, was, wie du schon gesagt hast, ein Versprechen auf Hoffnung oder Erfolg ist, auf irgendwas Schönes, was man gemeinsam erlebt. Und wenn sie dann immer noch Nein sagen oder einige von ihnen, dann wird das eben diskutiert und entweder überzeugen sie sich gegenseitig oder wir kriegen keine klare Mehrheit und dann machen wir es nicht.
Es gibt wohl, die muss ich aber nochmal raussuchen, die habe ich noch in so einem Halbsatz gefunden, eine Studie von Harvard Business Reviews, die machen ja immer sehr viel in diese Richtung. Da habe ich so einen Satz gelesen, echte Inklusion halbiert Fluktuation. Ob das jetzt konkret so ist, weiß ich nicht. Warum glaubst du, kann das ein Hebel sein? Ob die Studie jetzt sagt 50%, 60%, ist jetzt auch erstmal gar nicht so relevant. Aber echte Inklusion, ein Hebel in Zeiten des Fachkräftemangels, siehst du das so?
Ja, sehe ich genauso und praktiziere ich auch so und kann ich 100% bestätigen. Also Inklusion ist hier jetzt nicht gemeint, dass ich gehandicapte Menschen mit einbeziehe, sondern Inklusion ist hier zu deuten im Sinne oder im Kontext von Teilhabe und Mitbestimmung.
Höre unsere Definition am Anfang dieser Folge.
Ja, Teilhabe und Mitbestimmung. Und das habe ich für mich so umgesetzt. Ich habe ganz viel aus der Hand gegeben. Ich lasse ganz viel mitbestimmen und es gibt ganz viel Teilhabe. Und auch die Praxen, die ich kenne, die das so handhaben, haben einen viel höheren Identifizierungsgrad der Angestellten mit dieser Praxis, mit dem Unternehmen. Und auch dieses Gefühl, was der Mensch hat, der dort arbeitet, nämlich auch in Richtung Selbstverwirklichung zu kommen, wenn man mal sich an der Bedürfnispyramide orientiert. Bist du in solchen Konstrukten viel eher in der Lage, für dich persönlich was rauszuziehen, deinen eigenen Sinn auch mit Teilen aus deiner Arbeit zu erreichen? Und dann hast du ja was ganz Tolles erreicht, dass dir die 8 Stunden, die du am Tag damit beschäftigt bist, ja vielleicht sogar Spaß machen.
Und Spaß ist ja nicht das Schlechteste.
So sieht's aus.
In einer Praxis, ja. Ja, also ich denke auch, wenn wir jetzt mal dieses Thema auf viele Aspekte runterbrechen, über die wir schon gesprochen haben, ist es vielleicht auch gar nicht so komplex oder kompliziert, denn wir haben ja in den letzten Episoden immer wieder festgestellt, wenn du eine klare Haltung hast, wenn du eine klare Positionierung hast, wenn du einen klaren Wertekanon hast, dann sind das ja Filter für Menschen, die zu dir kommen. Und wenn du das hast, ist ja auch die Chance, dass viele, die bei dir sind in deinem Team, ähnlich ticken, ähnlich denken, ähnlich handeln, ohne immer hier den Konsens zu machen, dann ist ja auch die Chance sehr groß, dass solche Ideen durchaus auf fruchtbaren Boden fallen.
Auf jeden Fall. Und Diversität oder Variabilität und so weiter hat ja auch nichts damit zu tun, dass man nicht die gleichen Werte hat. Na, also ein Helene Fischer-Fan und ein Punkrock-Fan können die gleichen Werte haben, was Nächstenliebe angeht. Ne?
Wobei, bitte jetzt aber eins stellen wir jetzt richtig. Ich bin Punkrock-Fan, ja, das weiß jeder. Aber Ela ist kein Helene Fischer-Fan. Oh, sie war jetzt, sie hat sich nicht gemeint.
Nein, ich habe mich nicht gemeint, nein.
Also, nur, dass ihr jetzt nicht denkt, oh ja, die beiden, ne? Also hier der Punkrock-Fan und dann muss das die Helene Fischer-Fan-Frau sein.
Also,
nein, okay. Aber nichts gegen Helene Fischer, jeder soll das lieben, was er schön findet. So ist das halt.
Ich glaube aber, mein Vergleich hat gezogen.
Ich weiß, was du meinst, ja.
Ich wollte einfach nur sagen, dass du kannst von ganz unterschiedlichen Planeten kommen und du kannst trotzdem die gleichen Werte haben. Und darum geht es ja. Und wenn du dann in deiner Praxis Werte hast, ein Leitbild hast und bist dann auch noch ein Arbeitgeber, der die vermitteln und transportieren kann, dann hast du ja schon gewonnen. Egal, ob da jetzt jemand Christ ist, Moslem, Hindu, was auch immer, spielt null Rolle im Arbeitskontext, ne? Sollte es nicht. Und darum geht es dann auch nicht mehr. Ne, wenn wir uns einigen darauf, dass wir nicht schlecht über Dritte reden, dass wir im Wohlwollen bleiben, dann ist es völlig egal, wo du herkommst.
Ja, also ich finde, das ist ein super spannendes und auch immens wichtiges Thema. Was glaubst du denn, warum ist das so? Wir haben ja eben diese Studie auch gehört, gelesen, ja, dass echte Inklusion so ein Hebel sein kann. Was macht das? Was macht das mit den Menschen? Haben die mehr Lust, zur Arbeit zu kommen? Fühlen die sich sicherer in diesem Umfeld, weil sie auch das Gefühl haben, hey, es ist egal, wer man ist einfach akzeptiert. Gibt das so diese psychologische Sicherheit und Stabilität, von der wir ja auch in der letzten Episode gesprochen haben?
Ja, da sehnt sich doch jeder nach. Jeder sehnt sich doch irgendwie danach, Teil von etwas zu sein, gesehen zu werden, wahrgenommen zu werden in seiner Produktivität und auch in seiner Einzigartigkeit, seinen Platz zu finden. Und nicht wenige junge Frauen finden diese Plätze durchaus im Arbeitskontext. Es gibt ganz viele Geschichten, die erzählt werden, auf Social Media und auch sonst, wo die Mädels sagen, ja, mein Team, mein Work-Bestie, wichtiger ist das Team als der Chef oder als das Geld und so weiter. Da kann man sehen, um was es geht. Ne? Es geht um dieses Gesehenwerden, um das Dabeisein, um sich warm und sicher zu fühlen. Ne? Das ist dieses Bedürfnis nach Sicherheit, was man hat. Nicht nur darüber im Kopf, sondern auch emotionale Sicherheit und Stabilität. Das ist extrem wichtig und es ist eigentlich gar nicht so schwer.
Ich hoffe, das ist jetzt nicht zu weit hergeholt, aber was mir jetzt seit ein paar Minuten durch den Kopf geht, weil das ja unser tägliches Thema ist, es hat ja ganz viel mit dem zu tun, was heute auch wirklich so ein Malus unserer Gesellschaft ist, dass wir nicht mehr in der Lage sind zu debattieren, dass wir nicht mehr in der Lage sind, mit Menschen zu sprechen, die aus unserer Sicht anders denken, mit denen wollen wir nichts zu tun haben. Ich glaube, sowas kann ja auch so ein diverses Team fördern, sich mit Menschen auseinanderzusetzen, die aus anderen Kulturen kommen, die andere Meinungen haben, anders denken, anders handeln. Wenn man das dann schafft, dass man dort eine Harmonie trotzdem herstellt, dann hat man ja eigentlich etwas geschafft, was aus meiner Sicht, ich mache das Fass jetzt nicht komplett auf, um Himmels Willen, aber was ja heute fehlt, nämlich eine Debattenkultur, die auch andere Meinungen zulässt. Extremes klammer ich hier ganz klar aus, also auf beiden Seiten, rechts wie links.
Ja, also ich sehe schon noch einen Unterschied zwischen Rechts- und Linksextremismus, aber das ist wirklich Thema für einen anderen Podcast. Bin schon deiner Meinung, ne? Also das entwickelt sich auch eine Vorbildfunktion aus diesen Dingen. Also wenn du ein Team hast, gebildet hast aus diversen Menschen, diversen Ethnien und die haben so eine Kultur miteinander, dass sie auf der Sachebene, aber natürlich auch mit Bauch über Dinge sprechen und diskutieren und sich gegenseitig anerkennen und wertschätzen, ist die Wahrscheinlichkeit sehr groß, dass das auch in den außerarbeitsalltäglichen Tag transportiert wird. Wie gesagt, Vorbildfunktion, Role Model Funktion kann man gar nicht hoch genug hängen. Wenn du als junge Frau aus einem anderen Land als Deutschland kennenlernst oder lernst, wie es sein kann, auf der Arbeit als Fachkraft, als Performer geleistet und geschätzt zu werden, unabhängig von Geschlecht, Religion und Herkunft, was ist das denn für ein Impact auf das Leben einer solchen Frau vielleicht?
Ja, und auch auf die Entwicklung.
Ja.
Ja, also gerade bei jungen Menschen zu sagen, Hey, es ist in dieser Gesellschaft möglich.
Genau.
Mein Arbeitgeber, meine Praxis macht das vor. Ja. Und da kann man dann ja auch stolz drauf sein. Alle, die da arbeiten. Ja,
natürlich.
Und stolz verbindet, oder?
Ja, total. Gemeinsam stolz zu sein auf etwas, ne? Wir haben einige Praxen, die haben vor 10 Jahren Syrer aufgenommen, als diese große Kampagne damals war und ganz viele unbegleitete Flüchtlinge teilweise. Da sind zum Teil wirklich große Erfolgsgeschichten dahinter mittlerweile. Ich kenne eine Praxis, die haben 2015 einen jungen Syrer als Auszubildenden aufgenommen. Der ist dort jetzt Praxismanager. Der war zwischendurch auch mal woanders, hat eine Lehre gemacht als ZFA und hat seine Hörner auch noch woanders abgestoßen, ist zurückgekommen, ist dort jetzt Praxismanager. Also es gibt nicht nur Einzelfälle, in denen das gut läuft. Es läuft eigentlich in der großen Masse gut, insbesondere auch bei den jungen Frauen, wenn man da mal in die Berufsschulen guckt. Tatsächlich.
Ja, und ich sag mal, also um jetzt mal die andere Seite zu spielen, weil das kenne ich auch aus meinen Praxen, klare Fälle. Es gibt ja auch das Gegenteil, ne? Also wir kennen ja auch die Fälle von jungen Männern, Ärzten, die aus arabischem Raum kommen, aus Syrien kommen, die gar nicht mit der Kultur hier klarkommen, mit dem Frauenbild, mit der Frauenrolle. Das ist natürlich das ist das andere Phänomen, dass natürlich da auch Kulturen aufeinandertreffen, die dann nicht passen. Auch das ist wieder Führungsaufgabe, damit umzugehen.
Genau, das ist Führungsaufgabe und da ist aber auch jede Frau gefragt, rechtzeitig Grenzen setzen. Hm. Man muss ja nicht immer sofort rumbrüllen, man kann Grenzen durch viele Dinge setzen. Man kann auch Grenzen durch Ignorieren setzen, durch Nicht-Aufsuchen, durch woanders hingehen. Man kann durch sehr viele Dinge Grenzen setzen, man muss sich dieser nur bewusst sein.
Ich finde das herrlich, wie jede Podcast-Aufnahme, die wir so miteinander machen, wieder Stoff für die nächsten 10 Podcast-Folgen bringt. Da werden wir auch wieder einiges mal uns überlegen. Ne? Definitiv, konkrete Frage an dich, ist es zu hoch gegriffen, wenn wir jetzt uns hinstellen und sagen, Diversity konsequent umgesetzt ist eine klare Strategie, um den Fachkräftemangel zu lösen? Oder ist das noch zu dicke?
Überhaupt nicht. Ich nehme nur mal einen schwarzen Edding, unterstreiche das nochmal. Okay. Ich möchte das noch ein bisschen verschärfen.
Ihr
habt keine andere Chance mehr.
Plus Ausbildung.
Schaut in die Berufsschulen, schaut in die Zahlen der jungen Menschen aus der Generation Z und Generation Alpha, die da kommen. Schaut euch bitte an, wie viele realistisch gesehen dem Arbeitsmarkt als ZFA zur Verfügung stehen werden. Also diejenigen, die nicht Ärzte, Ingenieure, Dachdecker oder sonst was werden möchten. Guckt euch bitte an, wer das ist und fangt an, das Thema Diversität zu umarmen.
Ja, sehr gerne. Wir umarmen und umarmen gerne mit. Am Ende ist aber klar, es ist eine Entscheidung, die auf Chefebene gefällt wird, die Praxisführung trifft. Und damit ist es auch Aufgabe der Leitung, dass es in der Praxis umgesetzt wird?
Immer. Da gibt es einfach nur das Wort immer für. Es ist immer alles der Hut des Verantwortlichen, des Betreibers, des Zahnarztes, der Zahnärztin. Immer. Teile davon kann ich ins Team geben, Teile davon kann ich eine Praxismanagerin abgeben oder je nachdem, in welchem Konstrukt ihr arbeitet. Aber es ist tatsächlich Teil der Visitenkarte des Führenden.
Wie schafft man das? Also, dass ich als Führungskraft mit dem klaren Gedanken in mein Unternehmen gehe, ich möchte das, Inklusion, Diversität ist mir alles wichtig. Was kann ich tun, um dann so ein Umfeld auch zu schaffen? Du hast ja eben schon so ein paar Sachen gesagt, das Team mit einbeziehen und all diese Dinge. Was wären so deine ersten 1 bis 3 Überlegungen, zu sagen, okay, da musst du jetzt dran arbeiten, das ist jetzt deine Hausaufgabe, die du machen musst, wenn du in diese Richtung gehen willst?
Also ich glaube, da gibt es gar nicht so richtig was du jetzt bewusst machen musst, weil du hast gar keine andere Chance mehr. Also du kannst jetzt nicht losgehen und kannst sagen, so, ich suche mir das jetzt aus. Du kannst nicht sagen, ich suche mir jetzt aus, ich stelle nur Deutsche ein. Hört sich jetzt total schlimm an, ich weiß, aber du weißt, wie ich das meine und ihr da draußen wisst auch, wie ich das meine. Das kannst du gerne machen, aber dann landest du irgendwann bei einer Praxis, wo du vielleicht noch 3 Leute hast und die sind alle meine Generation. Und das ist natürlich super, weil ich komme aus der geilsten Generation.
Moment, das nicht ganz. Also doch. Du hast ja meine jetzt vergessen.
Naja, komm schon.
Okay, alles.
Nein, aber ihr versteht, worauf ich hinaus will. Es gibt diese Wahlmöglichkeit gar nicht mehr. Also du kannst als Führender dir jetzt nur noch die Karten legen, wie komme ich damit zurecht, nicht mehr ob. Mhm. Sondern das heißt, du brauchst das strategische Mindset ja sowieso schon, um damit umgehen zu können. Jetzt verlangt niemand von dir, weiß ich nicht, dich mit den Regeln des Hinduismus zu beschäftigen oder mit den Koran zu lesen. Darum geht's überhaupt nicht. Ne? Es geht auch nicht darum, ob ich eine Regel brauche, ob jemand am Tag beten darf oder so.
Aber Ela, entschuldige, wenn ich jetzt wirklich reingrätsche. Solche Fragen kommen ja dann. Also,
natürlich kommen solche Fragen dann.
Die Menschen hier heutzutage neigen ja dazu, dann solche Themen sofort auf sowas runterzubrechen. Du hast eben das kleine Reizwort genannt. Ja, sprechen wir heute über Wokeness, ist sofort alles links. Ja, was ja totaler Bullshit ist. Aber so haben wir das auch. Ja, und da werden Leute, muss ich dann beten?
Ja.
Aber ich sag, das war das, was ich eben meinte. Wenn dir solche Gedanken durch den Kopf gehen, dann musst du dran arbeiten.
Auf jeden Fall. Wenn dir als Praxisinhaber sowas durch den Kopf geht und du vor sowas Angst hast, dann macht es wirklich Sinn, sich damit mal ein bisschen mehr zu beschäftigen auf der theoretischen Ebene. Ansonsten hilft, wie auch hier, gebetsmühlenartig ein QM, in dem steht, Religion ist willkommen, aber privat.
gebetsmühlenartig, finde ich in dem Zusammenhang.
Oh. Ne, deswegen habe ich das gewählt.
Das dachte ich mir. Du wählst ja selten Begriffe unbedacht und bei mir passiert das schon mal häufiger, auch so völlig ohne irgendeinen Zusammenhang.
Ja, also wie gesagt, das Wort passt schon ganz gut. Natürlich nimmt man Rücksicht im täglichen Miteinander. Mhm. In den meisten Praxen, die ich kenne, wird aber auch Rücksicht auf Veganer oder Vegetarier genommen. Warum sollte ich nicht auch eine schweinefleischfreie Zone haben oder eine Zone ohne Eier? Das ist ja vollkommen egal. Es geht einfach nur darum, was kann der Einzelne machen? Wie weit darf er sich ausleben? Das ist ja die Sache von jedem Einzelnen.
Und wenn ich das will, finde ich auch eine Lösung. Also auch für solche Themen, dass man auch sagt, okay, dann habe ich einfach jetzt auch die Pflicht, auf bestimmte Themen einzugehen. Und jetzt bitte, ne? Also das ist jetzt ein Bild. Wenn in 10 Jahren ich nur noch Menschen in die Ausbildung bekomme, die vegan essen, so ich mache, ja, dann muss ich mich einfach darauf einstellen. Also bitte, es ist ein Bild, so, ne?
Ja.
Dann ist es meine Pflicht zu überlegen, okay, was kann ich in meiner Praxis beim Unternehmen tun, dass ich diese für mich so wichtige Zielgruppe bekommen kann, dass sie sich bei mir wohlfühlen. Und dafür muss ich Kompromisse machen. Ne? Kompromissfähigkeit spielt da eine ganz große Rolle. Haben, glaube ich, viele verloren.
Absolut. Also ich habe da einen so einen Leitsatz. Ne? Ich habe ein maximales QM, also maximale Leitplanken. Und innerhalb habe ich eine maximale Toleranz. Und damit komme ich richtig gut klar.
Tja, dann hoffen wir, dass viele unserer Hörerinnen und Hörer damit auch gut klarkommen. Übrigens, es gibt auch, packe ich euch auch in die Shownotes, den Link zur Charta der Vielfalt. Ist auch eine Studie von deutschen Betrieben, müsste aus dem Jahr 2022 sowas sein. Also diese Charta der Vielfalt ist ein Verein und die haben eine Diversity Management Studie gemacht und da kommt auch ganz klar raus, die deutschen Unternehmen sagen, ohne Diversität werden wir keine Top-Talente mehr in unsere Unternehmen holen. Das kann man ja sicherlich auf Praxen runterbrechen.
Auf jeden Fall, der Pool ist viel zu klein.
Ja. Können wir uns nicht mehr leisten. Nein. Wir können uns das nicht mehr leisten, auf Menschen zu verzichten. So ist das. So, ihr könnt uns gerne schreiben, wenn ihr das mögt, Instagram, LinkedIn, wie auch immer, wie das bei euch in der Praxis aussieht. Seid ihr ein Team, wo ihr sagt, nee, wir sind super divers, wir machen das oder vielleicht auch nicht und dann schreibt uns mal, warum. Also ich leite das dann an Ela weiter, die hat da immer so tolle Ideen. Ich danke dir.
Antworte immer.
Sie antworten. Wir antworten sowieso immer. Ob immer wichtig.
Ob euch das gefällt oder nicht.
Ja, genau. Und so ist auch unser Podcast letztendlich. Wir haben immer so eine gewisse Spur, die wir verfolgen wollen. Aber wir neigen ja auch gerne dazu, diese Spur mal zu verlassen. Und das werden wir auch beibehalten.
So sieht's aus.
So. Ich danke fürs Gespräch.
Gleichfalls.
Ja, das war jetzt die zweite Episode, die wir tatsächlich nebeneinander, miteinander aufgenommen haben. So, falls ihr das nicht sehen könnt, nur hört, wir kuscheln jetzt mal gerade so ein bisschen. So. Das Bild wird viral gehen.
In der Luft.
So, also ihr Lieben, mach's gut. Danke, Ela.
Ciao, ciao.
War toll. Wie immer, gute Zeit euch. Bleibt stabil und optimistisch.
Und woke.
Bitte?
Und woke. Ich kann's nicht lassen.
Das ist auch nicht schlimm.
Das heißt einfach nur achtsam.
Achtsam und gegen Achtsamkeit haben wir ja.
Gar nichts.
Alle nichts. Also, ne? Bis dahin und bis zum nächsten Sonntag. Tschüss.
Tschüss.
Das war P11. Praxis einfach leichter führen. Neue Impulse für Haltung, Klarheit und leichte Führung gibt es jeden Sonntag mit Ela und Klausi. Und schicke diese Episode gerne an Menschen, die uns zuhören sollten. Und wenn du noch mehr Impulse möchtest, höre auch punktuell den Pass Media Praxismarketing Podcast. Jeden Mittwoch eine neue Folge. Psst, am besten abonniere uns jetzt direkt, damit du nichts verpasst.
Unser ganz persönlicher Dank geht raus an Beate Fischer für die Stimme und an Sascha Wilhelm für die Produktion. Und natürlich an euch alle, danke fürs Zuhören.